Wer sich ehrenamtlich engagiert, der begegnet zumeist wirklich richtig vielen Menschen. In Jena engagieren sich sehr viele Menschen ehrenamtlich. Das war uns Anlass genug, im Rahmen unserer Veranstaltung Funkbrücke einige dieser Ehrenamtlichen einzuladen und zu einer gemeinsamen Gesprächsrunde zusammenzukommen. Thema soll sein, wie ist das eigentlich bestellt hier in der Stadt Jena mit dem Ehrenamt?
Genau, und wenn wir über Ehrenamt sprechen, dann sprechen wir natürlich über Menschen, über ihre Erfahrung, ihre Motivation und natürlich auch ein Stück weit über die Zukunft des Ehrenamts. Erfahrung zeigt, was möglich ist. Sie erzählen uns von Begegnungen, von Herausforderungen und von allen kleinen und natürlich auch großen Erfolgen, die es im Ehrenamt gibt. Motivation ist das Herzstück. Was treibt uns an, uns zu engagieren? Was gibt uns die Kraft, Zeit und Energie? Und schließlich die Zukunft, denn das Ehrenamt lebt natürlich auch ein Stück weit vom Blick nach vorn. Bevor wir jetzt in die Gesprächsrunde einsteigen, übergebe ich jetzt an Chrissy und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Nachmittag und im Anschluss noch einen schönen Bandabend, zu dem ihr natürlich auch alle recht herzlich eingeladen seid. Vielen Dank.
So, hallo, ich bin Chrissy, auch bekannt als die Radiokatze, die jetzt hier ganz spontan am Mikrofon sitzt und sich sehr freut auf diese wunderbare Gesprächsrunde mit euch. Ich darf ganz kurz vorstellen, einmal Barbara Albrezen-Keck, das ist die geschäftsführende Vorsitzende der Bürgerstiftung Jena, Saale-Holzland. Dann dabei ist Thomas Eckhardt, aktiver Jazzer und langjähriger Organisator der Jazzmeile Thüringen e.V. und von Jazz im Paradies. Außerdem dabei ist Gabriele Wiesner, IKOS Jena, das Beratungszentrum für Selbsthilfe und langjährige ehrenamtliche Radiomacherin bei Radio OKJ. Dann haben wir dabei Mandy Fatke vom AWO Mehrgenerationenhaus in Jena. Vom HBV 90 e.V. Jena haben wir Jörg Misalle und Rita Haider. Und außerdem dabei ist Manuel Görz. Bei uns gibt es keine Grenzen, keine Vorurteile. Musik ist die Sprache von den J-Town Sessions e.V. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt ein Mikrofon. Jawohl, perfekt. Dann würde ich nämlich gleich gerne mit meiner ersten Frage starten. Und zwar würde ich euch gerne einfach mal ganz direkt fragen, was verbindet das Ehrenamt?
Das jetzt an, versteht man mich? Ich weiß das nicht so genau. Gut, was verbindet das Ehrenamt? Herzblut. Herzblut, Leidenschaft, Selbstaufgabe und das Hinteranstellen von privaten Sachen, wenn man einfach sagt, das ist das Ziel, da wollen wir hin und da muss ich ran. Das ist für mich das Ehrenamt.
Also ich würde sagen, so aus meiner Erfahrung heraus, meine Arbeit im Mehrgenerationenhaus Ehrenamt verbindet für mich erstmal vor allem Menschen. Menschen, die vielleicht auf anderen Wegen gar nicht so zusammenkommen. Bei uns ist es vor allem auch verschiedene Altersgruppen, die sich dann eben mischen, wo zum Beispiel junge Frauen zusammenkommen, aber auch mit älteren Herren zum Beispiel. Und das ist für mich vor allem erstmal etwas, was verbindet.
Ja, also für mich ist Ehrenamt, dass ich quasi die Musik, die mir eigentlich schon immer am besten gefällt, organisieren darf und kann und versuche das dann eben auch weiterzugeben, möglichst auch an junge Leute. Das ist zunehmend schwieriger oder war schon immer schwierig, deswegen ist es eigentlich egal zu sagen, zunehmend schwieriger. Also es wird, man hofft ja immer, dass sozusagen die Gefahr des Belanglosen irgendwann mal ein bisschen wieder umschlägt. Und im Jazz war das schon immer so, dass das immer mit in Verbindung gebracht wird, dass das nicht zugänglich ist und intellektuell und so. Das stimmt alles gar nicht. Ihr müsst einfach mal kommen und mit offenen Ohren und Spaß haben. Das ist eigentlich auch das Hauptanliegen.
Für mich bedeutet Ehrenamt, dass man Dinge, die man selber gerne tut, mit anderen teilt, die sonst eben vielleicht eher im Verborgenen bleiben. Und auch irgendwo der Gedanke, dass man anderen Menschen hilft oder anderen Menschen eine Freude macht oder andere Menschen dazu verhilft, dass sie etwas tun, was sie sonst vielleicht nicht tun könnten oder würden?
Ja, die Selbsthilfe, die lebt natürlich durchs Ehrenamt. Das ist so Ehrenamt in seiner Reinform, sag ich immer. Und die ist für mich und für die, die da aktiv sind, natürlich Herzblut, kam schon mal, so Mitmenschlichkeit und sich gegenseitig den Rücken stärken, also etwas abgeben von dem, was ich gut kann und von anderen auch was nehmen. Also so ein gegenseitiges Geben und Nehmen in Gruppen eben, immer in Gemeinschaft. Also Gemeinschaft ist eben auch Ehrenamt. Aus dem Alleinsein rauskommen, aus Einsamkeit auch rauskommen, aufgrund ganz unterschiedlicher Themen.
Genau, es wurde eben gerade auch schon gesagt, Ehrenamt verbindet Menschen. Ich finde, Ehrenamt verbindet aber auch Menschen mit Möglichkeiten und mit Perspektiven. Das noch ergänzend dazu.
Vielen Dank an euch für diesen kurzen Einblick in eure Gedanken zum Thema Ehrenamt. Von Selbstaufgabe über Herzblut, aber auch über die Verbindung war alles mit dabei, also die positiven wie auch die negativen Seiten. Wenn wir mal vom Regelfall ausgehen, wie finden denn junge Menschen, ältere Menschen, Menschen überhaupt zu euch und in euren Verein? Manuel, möchtest du gleich starten?
Ja, in erster Linie bei uns ganz speziell eigentlich über Veranstaltungen, über Angebote, über ja, Termine, die wir sozusagen, mehr oder weniger in den Raum werfen und halt einfach das Angebot geben und es muss halt nur wahrgenommen werden.
Bei euch, Jörg? Rita?
Also bei uns ist der Zugang darüber, dass wir zum Beispiel an Schulen gehen in Form der Schultour und dort Handball vorstellen, dass wir AGs anfragen, ob Schulen also AGs mit uns machen möchten und dass wir bei Festen wie Tag im Paradies oder Johannesfriedhof Fest immer dabei sind mit Torwand und auch Spielern und damit also Menschen anlocken, Eltern, Kinder und damit unsere Lieblingssportart in den Vordergrund rücken wollen und hoffen, dass welche zu uns kommen.
Ja, bei uns in der Selbsthilfe ist es so, dass eben aus einer persönlichen Bedürftigkeit Menschen kommen. Also Selbsthilfe greift immer da auf, wo sich Lücken im System auftun. Im Gesundheits- oder im Sozialbereich auf jeden Fall. Da gibt es große Lücken und die spüren halt Menschen, die kommen an irgendeiner Stelle nicht weiter und gehen dann ganz unterschiedliche Wege. Und ein möglicher Weg kann eben eine Chance, so heißt eben auch unsere Selbsthilfezeitung und unser Radiomagazin, so eine Chance kann eben die Selbsthilfe bieten. Ja, aber es ist immer eine persönliche Bedürftigkeit dahinter. Ich habe etwas an der Backe, sag ich mal ganz salopp, ein Thema und da gehe ich auf die Suche, da gibt's vielleicht nichts oder es gibt was und ich verbinde mich darüber mit anderen Menschen durch meine Bedürftigkeit.
Also bei uns in der Bürgerstiftung, wir sind ja oder betrachten uns als das Dach für das Ehrenamt, die übergeordnete Einrichtung, die Ehrenamt in ganz vielen Facetten fördert. Zu uns kommen Menschen, die sich beraten lassen wollen, weil sie sich irgendwo engagieren wollen, aber nicht wissen wo. Vermehrt in letzter Zeit Menschen, die in Ruhestand gehen, die plötzlich sagen, ich habe Zeit, die kommen dann zu uns, lassen sich beraten, wo sie sich engagieren können. Auch in letzter Zeit eine ganze Reihe Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendwas suchen, wo sie sich engagieren können. Auf die Weise kommen Menschen, die das eben von uns gehört haben, zu uns. Und das Zweite ist die großen stadtweiten Aktionstage, wie jetzt bevorstehend der Freiwilligentag, wo wir einfach versuchen an einem Tag Menschen dazu zu bringen, sich irgendwo mal zu engagieren, die sonst keine Zeit dazu haben. Und manchmal wird daraus dann auch ein längerfristiges Engagement. Und das ist dann für uns gerade so das Schönste an diesen kurzen Aktionstagen.
Ja, also bei uns ist ja so, wir haben keine eigenen Räumlichkeiten. Und dann hofft man halt, wenn man im Café Wagner ist oder im Trafo, dass man da so Synergien mit auslöst. Aber wichtig ist erstmal, dass man ein attraktives Programm macht und das muss man halt auch versuchen, irgendwie zu transportieren. Und da muss man halt auch die neuen Medien nutzen. Und es ist eben zunehmend schwierig, junge Leute halt zu begeistern. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Das versuchen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Was auch gut funktioniert, so Kooperationen. Also wenn ich das so gerade Lesezeichen ist ja auch da, machen wir seit vielen Jahren, also Gemeinschaftsveranstaltungen, und ich denke, da profitieren beide Seiten von. Sowas könnte auch der Weg sein.
Also ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Bei uns ist es auch so über Veranstaltungen. Wir haben über die Bürgerstiftung haben wir immer mal das Glück, dass wir auch neue Freiwillige gewinnen. Und was ich jetzt zuletzt zum Beispiel hatte, wenn bei uns Freiwillige zum Beispiel aufhören, weil sie wegziehen oder weil sie einfach keine Zeit mehr haben, da haben wir oft das Glück, dass diejenigen auch wieder in ihrem Freundeskreis oder Bekanntenkreis fragen und dann oft auch jemand sozusagen nachkommt. Das ist ganz toll. Und ganz oft ist es eigentlich so, dass es auch unverhofft ist. Also dass wir gar nicht so konkret jetzt, ich sag jetzt mal, Werbung machen oder dafür nachfragen, sondern dass einfach jemand vor der Tür steht und sagt, okay, ich wohne hier ganz in der Nähe. Das ist oft ein Punkt. Also jemand, der sozusagen so einen Bezug auch hat zum Stadtteil, der das Mehrgenerationenhaus kennt, die stehen hin und wieder dann doch vor der Tür und fragen eben, was sie vielleicht, wo sie helfen können, wo sie was tun können. Ja.
Es ist also ganz unterschiedlich und so vielschichtig wie ihr als VertreterInnen fürs Ehrenamt, so unterschiedlich sind auch die Wege, wie man zu euch findet. Sind auch die Altersstrukturen so unterschiedlich? Also die Personen, die eure Angebote wahrnehmen bzw. sich ehrenamtlich bei euch engagieren, euch unterstützen, sind die von der Altersstruktur eher jünger, eher älter? Ist es gemischt?
Also bei uns ist es so, wir haben wirklich von Alter 4 Jahre bis über 80 alles dabei. Na, die einen, die bei den Minis sind im Handball, und dann haben wir die alten Herren, die auch ein bisschen Handball spielen, aber eigentlich vor allen Dingen zusammenkommen, weil sie sich mögen und über Jahrzehnte kennen und ja, vor allen Dingen sich treffen wollen miteinander. Ja, also bunte Mischung, Mädchen, Jungs, von ganz jung bis ganz alt.
Ja, in der Selbsthilfe ist natürlich auch jedes Alter vertreten, einfach aufgrund der Themen, mit denen Menschen kommen oder nach denen Menschen suchen. Das können Eltern-Kindergruppen sein, wo natürlich jüngere Eltern aktiv sind, früh geboren oder auch Sternenkinder. Also da eben Eltern Aktionen miteinander starten. Dann natürlich das große Feld der chronischen Erkrankungen. Das zieht sich halt auch entsprechend der jeweiligen Diagnose durch die Altersgruppen. Manche Diagnosen kriegt man halt erst in höherem Alter. Andere wieder kann man eben auch mit Mitte, Ende 20 bekommen. Wenn ich da eine MS-Diagnose bekomme oder Epilepsie, dann stehe ich halt erstmal da und dann gehe ich vielleicht zum Kontakt und zur Suche nach Informationen in eine bestehende Gruppe, in der aber vielleicht eher Ältere zugange sind. Und dann hat man das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht so meine Lebenswelt, lass uns was für jüngere Menschen gründen. Und dann gibt's eben auch Gruppen zu bestimmten Themen einfach dann für Jüngere, ja, oder die junge Selbsthilfe. Als reine junge Selbsthilfe entstanden, so von 18 bis Mitte, Ende 30, die dann aber auch recht bald darauf gekommen sind miteinander. Jeder trägt so ein Päckchen mit sich und es geht eigentlich um seelische Gesundheit. Und da ist man schnell bei Psyche, bei Ängsten, bei depressiven Verstimmungen, bei bestimmten Krankheitsdiagnosen auch, aber das stand erstmal nicht drüber. Und dann natürlich auch in der sozialen Selbsthilfe, also wir unterteilen immer in gesundheitsbezogene Gruppen und in die sozialen Gruppen, die eben auch bestimmte Lebenssituationen beschreiben. Da ist eigentlich auch alles vertreten, muss man sagen. Ja, also natürlich auch vielfach mittelalterliche und ältere, sage ich mal. Die Jüngeren sind auch noch anders unterwegs, durchaus in der Gesellschaft, aber da eben auch, ja, alles bunt gemischt. Ja, und ansonsten kann jeder kommen. Es gibt auch sogenannte betreute Gruppen für Kinder und Jugendliche, dann beim Hospizverein zum Beispiel angesiedelt, wenn es um sehr kranke Eltern geht oder um kranke Geschwister, sodass dann eben auch jüngere Menschen, Kinder und Jugendliche in betreuter Form in Gruppen zusammenkommen. Also insofern haben wir die gesamte Bandbreite und die finden einfach zueinander und machen dann was miteinander.
Also bei uns, bei der Bürgerstiftung, möchte ich nochmal einschränken. Wir haben ja nicht so sehr viele, die direkt bei uns als Ehrenamtliche arbeiten. Wir versuchen aber alle anzusprechen, von den Schülern bis zu den, wie ich schon sagte, Pensionären. Schüler, wir bieten ja extra Schülerfreiwilligentage an, um eben auch schon Jugendliche fürs Ehrenamt zu interessieren. Und ansonsten, ja, ich würde jetzt sagen, verstärkt eben Menschen, die in den Ruhestand übertreten und dadurch mehr Zeit haben und sich dann interessieren für irgendein Ehrenamt, dass die zu uns kommen. Aber in unseren eigenen Projekten haben wir auch viele Studenten, wenn es darum geht, mit Kindern zu arbeiten, da kommen auch viele Studenten zu uns und insofern ist es auch die ganze Bandbreite.
Also das ist, würde ich mal sagen, im Jazzbereich doch etwas anders. Also es ist wirklich schwierig, junge Leute zu finden, jetzt mal so generell. Ich bin ja quasi ein gutes Beispiel, bin ja auch nicht mehr der Jüngste in dem Falle. Aber wir haben natürlich probiert, junge Leute und so, aber es ist zunehmend das Problem, sobald das Thema Anträge kommt und Abrechnungen und wird sofort zugemacht. Und also ich kenne das eben noch anders. Für mich ist das überhaupt kein Thema. Ist eben Teil des Geschäfts. Also muss man sportlich nehmen. Und wenn ein Antrag abgelehnt wird, ja, dann ist es eben so. Da muss man einen neuen stellen. Aber das Bewusstsein zu schaffen, finde ich, ist das Hauptproblem, um junge Leute überhaupt damit einzubinden, weil die sehen eigentlich erstmal nur eine Mauer und also die Erfahrung haben wir gemacht und das ist also nicht nur in Jena so.
Also eine Mauer, sobald es ums Bürokratische geht?
Ja, genau, das ist ein großes Problem, denke ich.
Genau, also unser Angebot richtet sich ja vorrangig an junge Menschen beziehungsweise Jugendliche und junge Erwachsene. Umso schöner ist es dann halt zu sehen, dass halt eben die Liebe zur Musik beziehungsweise auch die Teilhabe dann halt eben auch generationsübergreifend verbindet, sodass dann eben auch bei uns zum Beispiel innerhalb des Vereins Menschen zusammenkommen im Alter zwischen 16 und 37 Jahren, ebenso dann auch bei den Gästen der Veranstaltung.
Für alle, die es nicht gehört haben, das wäre auch das Ziel im Jazz. Genau. Welche Aufgaben fallen bei euch im Verein an oder in dem ehrenamtlichen Bezug, wo ihr Menschen braucht, die das wuppen, die euch unterstützen? Wie wird das verteilt?
So, da fange ich für den Handball an. Also das geht los bei denen, die sich für die AGs darin organisieren, für die Schultour, fürs Kindertraining. Das geht ja bei den Minis los bis in die A-Jugend hoch. Das sind Spieltagsorganisatoren, so wie Rita und ich, die also alles dort vorbereiten müssen. Da geht es drum um Catering, da geht es um Hallenorganisation. Die Halle muss eingerichtet werden. Das ist ja, wir bekommen eine nacksche Halle und der Rest muss organisiert werden. Das geht weiter. Wir haben das Problem mit dem Klebemittel, dass wir die Halle reinigen müssen nach dem Spiel. Das ist auch so ein großes Ding. Das ist im Umfeld, muss alles organisiert werden. Der Vorstand, das ist alles Ehrenamt, muss gemacht werden. Wir haben sehr viele Mannschaften, die im Leistungsbereich unterwegs sind. Auswärtsspiel in Bremen, man fährt mal schnell nach Minden oder nach Magdeburg. Das ist alles Zeit, die organisiert werden will. Und viel Geld, was organisiert werden will, weil man fährt ja nicht für lau dort rum. Und was haben wir noch, Rita, für? Festivitäten. Die müssen auch organisiert werden, weil zu einer ordentlichen Vereinsarbeit gehört auch ein bisschen Festivität. Das muss gemacht werden. Jetzt zum Apfelfest beim Obstgut Triebe sind wir wieder mit dabei. Das will auch hingefahren werden, das alles. Einen ganzen Tag dazu gebracht werden, um Werbung für den Handball zu machen. Das ist Sponsorensuche, ganz großes Thema, was immer wieder reinkommt, weil ohne diese Unterstützung ist das alles nicht machbar, keine Chance.
Ja, das ist, glaube ich, ein großer Kraftakt, was ich da so höre. Also bei uns im Mehrgenerationenhaus bezieht sich das Ehrenamt vor allem auf konkrete Angebote. Wir sind natürlich ein bisschen anders organisiert, weil wir in Trägerschaft sind, der AWO. Und bei uns im Mehrgenerationenhaus gibt es Ehrenamtliche, die eben ganz konkrete Angebote machen, die zum Beispiel einen Kaffee-Nachmittag gestalten, alle zwei Wochen für die Nachbarschaft. Heißt auch Nachbarschaftscafé, das heißt, es ist so ein kleines Team aus vier Ehrenamtlichen, die sich immer in Zweierteams finden und dann eben Kuchen vorbereiten, Gastgeber sind und sozusagen ja dieses Nachbarschaftscafé leiten. Wir haben eine Mediensprechstunde, wir haben verschiedene Angebote für Kinder, für Familien und das sind eben dann eher so konkrete Angebote, wo wir eben ganz viel Ehrenamt brauchen auch, um überhaupt diese Angebote vorhalten zu können, anbieten zu können in Lobeda. Ja.
Ja, die Aufgaben in der Selbsthilfe, in den Gruppen, die erstrecken sich natürlich über ganz unterschiedliche Gebiete. Es kommt auf das Gruppenthema an. Also es gibt durchaus Gruppen, die kommen jede Woche zusammen und die Gruppenleitungen oder Kontaktpersonen, nennen wir sie auch, die beraten auch zusätzlich, die gehen in Schulen teilweise, klären auf zum Thema Essstörung meinetwegen, zum Thema ADHS. Also alles so, was da auch gebraucht wird von denen, die dort im Job sind, ja, mit Kindern und Jugendlichen, die halt wirklich jede Woche sich da einsetzen, abends dann telefonieren, Infomaterial versenden, auch an Ärzte, also viel Aufklärungsarbeit. Und es ist jedem gut geraten, das nicht auf eine Schulter nur zu nehmen, sondern auch wenn sich eine Gruppe neu gründet, dass man gleich schaut, wer kann was gut? Wer kann gut sich um einen Flyer kümmern? Wer kann sich ein bisschen um finanzielle Unterstützung kümmern? Wer hat Ideen für Themen, zu denen wir jetzt Professionelle einladen? Wo gibt's ein Raumangebot? Also einfach so Aufgaben verteilen. Und die Masse der Gruppen kommt halt in der Kastanienstraße im Abo-Zentrum zusammen. Dort haben wir drei sehr schöne Gruppenräume, die da genutzt werden. Aber eben nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Stadt, an unterschiedlichen Orten. Und die Aufgaben sind vielgestaltig. Abgesehen davon, dass man Experte seines eigenen Themas ist, durch die eigene Betroffenheit natürlich und dieses Sammeln von Informationen zum Krankheitsbild, Besuch von Fortbildungen, von Fachtagungen durchaus auch, wenn Ärzte, also wenn die Profis was anbieten, wenn Kliniken was anbieten, die fahren dann in ihrer Freizeit auch umher, ja. Wir sagen immer, Selbsthilfe ist kostenlos, das heißt aber nicht, dass sie nichts kostet. Ja, also auch das will man ja nicht alles aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen. Dafür gibt's auch Möglichkeiten. Also die GKV Thüringen, die fördert dann eben auch gesundheitsbezogene Selbsthilfe. Aber das muss man sich nicht vorstellen in Riesensummen. Das sind kleinere Unterstützungen, um eben einem, der im Ehrenamt dort tätig ist, das nicht alles aufzulasten. Wir sprechen ja auch häufig von chronisch kranken Menschen. Die sind häufig in der Erwerbsunfähigkeit. Die haben wirklich nicht viel Geld zur Verfügung, dass sie um sich werfen können, ja. Und da ist halt jede Unterstützung, ja, notwendig, gern gesehen. Aber eben, es wird so viel Persönliches da reingegeben, Zeit investiert auch. Wer hat heute schon Zeit? Und Zeit zu verschenken ist, glaube ich, ein großes Gut.
Also bei uns ist das ja so, so viele sind wir gar nicht, die da aktiv sind. Und aber die Abläufe, also wir veranstalten ja im Wesentlichen Konzerte, da sind die Abläufe eigentlich meistens relativ klar. Das fängt beim Booking an, dann der Konzertablauf ist eigentlich auch immer ähnlich. Jetzt muss alles besorgt werden an Technik und die Räume müssen zur Band passen und dann hofft man eben auch, eine gute Werbung muss gemacht werden. Und dann vor Ort natürlich auch müssen Leute da sein, die dann am Veranstaltungstag helfen und so. Aber wie gesagt, wir sind vielleicht aktiv, so zwischen 5 und 10, kann man sagen, auf den Schultern, das halt lastet. Aber eins darf man auch nicht vergessen, wir machen das jetzt ja auch schon seit 45 Jahren und es macht immer noch Spaß. Und ich finde, das ist eigentlich die größte Motivation. Und ja, So sehen die anderen das auch und machen dann auch. Es gibt jetzt nicht so ein Ende, wo man sagt, ja, wir sind jetzt so und so viel alt und dann hören wir einfach auf. Also da sind wir uns einig, das machen wir so lange, wie es Spaß macht. Und zurzeit macht es eben noch Spaß.
Bei uns in der Bürgerstiftung gibt es sozusagen zwei Gruppen von Ehrenamtlichen. Wir haben Ehrenamtliche, die in unseren Projekten arbeiten, die irgendwo hingehen, etwas anbieten, zum Beispiel im Kindergarten oder sich um Familien mit einem kleinen Baby kümmern. Diese Ehrenamtlichen machen ihre Aufgabe und haben sonst nicht sehr viel Verantwortung und das ist auch zeitlich gut eingeschränkt. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite unseren Vorstand und die Geschäftsleitung, die sind ehrenamtlich und das ist eben bei einer größeren Organisation mit Mitarbeitern eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die gut auf mehrere Personen verteilt werden muss und wo man auch sehr viel Zeit investieren muss. Die Ehrenamtler haben die Verantwortung für die bezahlten Mitarbeiter und da ist es eben schwierig, Personen zu finden, die so eine Aufgabe machen wollen. Und das sind so bei uns die zwei Gruppen, mit denen wir direkt zu tun haben.
Ja, also je nach Ausmaß des Ehrenamts wird man eigentlich fast schon mehr oder weniger zu einem absoluten Allrounder, gerade bei uns, bei der Organisation von eben Clubabenden oder Open-Air-Veranstaltungen ist man eigentlich alles gleichzeitig. Also fängt ja mit der Organisation an, Management, dann Öffentlichkeitsarbeit, also man ist Grafikdesigner, Webdesigner, Videograf, Fotograf, alles auf einmal oder dann eben halt auch auf Veranstaltungen selbst ist man auch alles, was damit halt eben zu tun hat, also Einlassbetreuung, vielleicht auch jemand, der Ordnungs- und Bewachungsaufgaben wahrnimmt oder halt auch so gastronomische Aufgaben wie einfach das Barkeeping.
Ich wünschte, ihr am Radio könntet hier in die Runde gucken, weil da wurde ganz oft zustimmend genickt oder auch mal der ein oder andere Seufzer getätigt. Man erkennt sich wieder und ihr habt jetzt, während ihr auch benannt habt, welche Aufgaben bei euch entstehen, was Ehrenamtliche wuppen, seid ihr auch auf Hürden zu sprechen gekommen. Ihr habt von der Zeit gesprochen, ihr habt vom Finanziellen gesprochen, ihr habt davon gesprochen, Thomas, bei dir mit der Jazzmeile, dass es jetzt der Nachwuchs sozusagen ein bisschen fehlt. Was stellt euch noch vor Herausforderungen?
Ja, also die größten Herausforderungen oder die größten Hürden sind gerade bei uns, weil wir eben auch überwiegend junge Menschen sind. Viele sind noch in der Schule, im Studium oder Ausbildung, dass es halt eben an finanziellen Mitteln hapert. Es ist halt schon spannend zu sehen, dass es überhaupt auch Jugendliche gibt, die dafür sogar auch ihr Taschengeld in die Hand nehmen. Aber das ist so das, was mir jetzt einfallen würde, was so wirklich die größte Hürde ist, gerade bei uns jungen Menschen, eben Thema Finanzen.
Also wir sind ja ein Handballverein mit 507 Mitgliedern. Wir haben 26 Mannschaften und einen sehr umfangreichen Trainings- und auch Spielbetrieb. Und da ist tatsächlich die Herausforderung unter anderem neben der finanziellen Seite, aber es kostet richtig viel Geld, ist auch die Herausforderung, dass man, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt ist der Gedanke ja, gerade weg.
Also für jeden, der das noch nicht erlebt hat, so ein Spielbetrieb, so ein Spieltag, wie schaut das aus? Das ist nicht einfach nur hingehen, zwei Bänke und zwei Tische hinstellen und losgelegt. Ja? Die Halle muss vorbereitet werden, es muss das Catering organisiert werden. Und das ist nicht an einem Wochenende getan, das ist nahezu jedes Wochenende ist das am Start. Und jetzt kann ich an Rita weitergeben. Jetzt ist der rote Faden wieder da.
Ja, jetzt ist er wieder da. Es sind halt dadurch auch ganz viele organisatorische Sachen, also Anträge. Wir müssen mit jetzt im Thüringer Handballverband arbeiten. Wir müssen mit dem Landessportbund arbeiten, mit dem Staatssportbund, mit KIJ, also mit sehr vielen offiziellen Stellen, um alles das zu erreichen, ob das jetzt Hallenbeantragungen sind oder die Reinigungen oder Spielverlegungen, Spielorganisationen. Also das ist doch schon ein riesengroßer bürokratischer Aufwand. Und man muss sagen, wir haben tatsächlich zwei Angestellte. Das ist einmal die Geschäftsstellenleitung
und einen Trainer, der für die Leistungsmannschaften verantwortlich ist. Alle anderen, unsere Trainer, bekommen eine Aufwandsentschädigung als Übungsleiter. Das ist wirklich nur eigentlich eine Anerkennung, aber definitiv nicht das Aufwiegen des Aufwandes. Und alle anderen, alle sind ehrenamtlich unterwegs und machen das freiwillig. Und ja, das ist halt die große Herausforderung, dann trotzdem die Zeit zu finden, alle diese bürokratischen Hürden zu meistern, damit das alles läuft.
So, ich habe noch einen Punkt, was uns wirklich, was ein Aufwand ist. Einerseits, klar, Kinder dafür zu begeistern, für das Ganze. Aber, und das ist wirklich eben schwierig, wir sind jetzt mit, 247 Kindern, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir schon sagen müssen, wir überlegen, noch Kinder aufzunehmen, weil wir an Kapazitätsgrenzen kommen, was die Hallen betrifft, was die Mannschaften betrifft. Wir können jetzt noch eine Jugendmannschaft aufmachen, aber da fehlt es an der Halle, am Trainer, an allem. Also das sind wirklich Herausforderungen, die stehen. Klar, wenn die Halle da ist, dann findet man auch wieder eine Lösung, aber es ist eben wirklich ein kompliziertes Geschäft, da wir große Hallen brauchen fürs Training. Und das immer schwieriger wird.
Ja, also für die Selbsthilfe, ich bin ja Hauptamtlerin und rede übers Ehrenamt, also ich bin ja nicht in der Gruppe, ja, muss ich sagen, dass da sehr viel an Zeit rein investiert wird und dass das eben auch eine Hürde ist für viele Themen. Die Gesundheit ist hier und da eine Hürde, die schränkt ein, das eigene, der eigene Gesundheitszustand in dem Moment. Es gibt hier und da eine Überalterung, muss man so sagen. Also manche Themen, sag mal so diese sogenannten Volkskrankheiten, wenn jetzt jemand, zum Beispiel das Thema Parkinson, wenn jemand mit Mitte 60 die Diagnose bekommt, geht er vielleicht in die Gruppe und bleibt dabei. Wenn jetzt jemand in jüngerem Alter die Diagnose bekommt, dann geht er vielleicht einmal hin, holt sich Informationen und sagt sich dann, oh, wenn ich das immer so sehe, was mir mal passieren kann, wo ich landen kann, ich will das eigentlich gar nicht haben. Und so Jüngere gibt es dann eben dazu nicht zu dem Thema, ja. Da krankt natürlich auch die Gruppe unter der Überalterung. Und wenn jemand dann als Gruppenleitung wirklich sagt, ich habe jetzt lange genug das gemacht, ich würde mich jetzt gerne mal zurücklehnen, ich bin weiter dabei, aber mach doch mal jemand anderes jetzt meinen Job, dann sind die Schuhe natürlich sehr groß und gut eingelaufen und keiner möchte in die Schuhe gehen, weil die genau wissen, da hängt so viel an Arbeit auch dran. Und man ist ja eingeschränkt, auch gesundheitlich. Und ein Tag ist nicht wie der andere. Also da fällt es schwer, Nachwuchs zu finden. Gleichwohl haben wir viele Gruppen, die sich einfach aus jüngeren Menschen neu gründen, weil das einfach Themen sind, die auch Jüngere hauptsächlich betreffen. Und es gibt sehr große Gruppen, zum Beispiel die Osteoporose fällt mir da ein, die dann 12, 13, 14 Sportgruppen haben und die wollen auch organisiert sein. Das ist dann genauso wie bei euch. Die brauchen Übungsräume, die brauchen teilweise jemanden, der sporttherapeutisch dabei ist, auch Herzgruppen, Parkinson genauso, den Sport. Da kann man nicht einfach losgehen und irgendwas machen. Osteoporose, ich kann fallen, ich kann leicht mir was brechen. Da muss immer jemand dabei sein. Und die dann auch zu finden, eventuell noch im Ehrenamt, ja. Und wenn es geht, nicht viel Miete bezahlen für irgendeinen Sportraum. Also das sind alles schon auch Themen, die herausfordern. Ein ganz anderes ist zum Beispiel die Long-X-Gruppe. Long-X heißt, also das X steht für Long-Covid, Post-Covid, Post-Weg, also Impfschädigungen, ME-CFS, dieses Chronik-Fatigue-Syndrom, Menschen nach Sepsis, Menschen nach Malaria, die unterm Strich alle so eine Erschöpfung haben, also die einfach kaputt sind. Da sind halt viele, die einfach gar nicht in den Gruppenraum kommen, die das nicht schaffen, die liegen zu Hause im Bett und dafür hat aber eben die Gruppe auch Technik versucht anzuschaffen durch Förderung, durch die Krankenkassen, um Menschen die digitale Teilnahme per Zoom zu ermöglichen. Da sitzen vielleicht 5 bis 10 im Raum und an der Wand in Kacheln sind dann 30, 40, 50 mit dabei und können aber eben teilhaben. Und das alles zu organisieren, obwohl es dem Gruppenleiter selber gar nicht gut geht. Also da ziehe ich immer den Hut, muss ich wirklich sagen, wie viel da Menschen trotz ihrer Einschränkung an andere noch abgeben. Da können wir Gesunden können uns da immer eine Scheibe abschneiden.
Wir stellen fest, so in den letzten Jahren, vor allem nach Corona, hat sich die Bereitschaft zum längerfristigen Ehrenamt verringert, stellen wir fest. Und nicht nur in unseren eigenen Projekten, sondern auch bei denen, wir haben ja Kontakt zu vielen Vereinen und so, die alle sagen, sie finden einfach nicht mehr so viele Ehrenamtliche für ihre Projekte oder Aufgaben, wie sie vorher hatten. Und das Zweite, was in vielen Vereinen auch ein Problem ist, eben Leute für den Vorstand zu finden, ehrenamtlich, die wirklich Verantwortung übernehmen. Also wir merken so an so einem Aktionstag, wie jetzt der Freiwilligentag, da kommen viele, die mal einen Tag anpacken und mithelfen, aber dass die Bereitschaft, sich längerfristig und dann vielleicht sogar noch verantwortungsvoll, verantwortungstragend in irgendeiner Vorstandsposition zu engagieren, die scheint abgenommen zu haben in den letzten Jahren. Und nicht nur bei unseren eigenen, sondern wir hören das eben auch von vielen Vereinen, mit denen wir zu tun haben.
Ja, also dem kann ich nur beipflichten. Also das war ja dann so, in der Corona-Zeit gab es auch ziemlich viel Unterstützung, und also wir hatten damals auch das festgestellt, dass wir jetzt zum Beispiel Techniker oder Mieten also realistischer bezahlen konnten, und nach der Pandemie sind diese Förderprogramme dann eben auch weggebrochen, aber die Preise blieben, sodass es letztlich zu einer ziemlichen Erhöhung gekommen ist für Veranstaltungen. Aber ich kann mal noch ein anderes Beispiel erzählen. Ich war mal ein paar Jahre also Jurymitglied vom Bundesspielstättenpreis, den Applaus. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Das ist ein ziemlich hochdotierter Preis. War früher mal der Echo und ist aus diversen Gründen damals in den Applaus überführt worden. Und der Preis ist eben für die Szene unheimlich wichtig, weil erstens ist er ziemlich hoch dotiert. Das Antragsverfahren ist aus meiner Sicht relativ einfach und wird in 3 Kategorien sozusagen verliehen. Und ja, dadurch, dass es ein Bundespreis ist, habe ich auch einen ganz guten Überblick, wie es woanders dann so aussieht. Und es ist, wie gesagt, ein Preis, es ist eine Anerkennung zum Beispiel für gute Programme, sag ich mal. Aber für viele Vereine ist es inzwischen so, dass die darauf spekulieren, weil sie einfach ihre Finanzierung nicht mehr hinkriegen. Und das ist jetzt die Zwickmühle, ne? Wie geht man damit um? Und für manche kommt auch wieder das, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Also ich kann das nur von Thüringen sagen, da wird halt nicht mehr beantragt. Einfach aus dem einfachen Grund, ja, wir sind mal abgelehnt worden. Kann passieren, aber da muss man halt ins nächste Jahr wieder beantragen. Also wir zum Beispiel als Jazzclub beantragen jedes Jahr und wir haben den auch schon 8-mal gekriegt. Also das ist eben so ein Preis, der uns definitiv hilft, also gute Programme zu machen. Also da kommt genau das Geld genau da an, wo es eigentlich hingehört. Ne? Jo.
Ja, ich kann mich auch da wieder anschließen. Wir haben da auch die Erfahrung gemacht, dass dieses langjährige Engagement doch weniger wird. Wir haben aktuell noch Freiwillige, die schon sehr lange auch bei uns tätig sind, die schon lange aktiv sind im Mehrgenerationenhaus, zum Teil schon über 10 Jahre. Aber das wird eben doch zunehmend weniger. Wir haben immer wieder Anfragen, die gerne für eine Veranstaltung gerne mal helfen wollen. und aber sich jetzt nicht so direkt festlegen wollen. Das erschwert es zumindest da, wo wir eben ganz konkret jemanden suchen in einem bestimmten Angebot. Und wenn man natürlich immer wieder neue Freiwillige hat, das bedeutet auch fürs Hauptamt auch viel Arbeit. Man muss die Leute ja auch ein Stückchen begleiten. Und was wir aber auch haben und was auch hin und wieder eine Hürde ist, es gibt zunehmend auch bei uns Anfragen für eine freiwillige Tätigkeit, die meinetwegen einen ganzen Tag ist oder sogar mehrere Tage. Das ist vor allem von Menschen mit Migrationshintergrund. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Allerdings ist es eben so, dass wir manchmal gar nicht die, ich sag mal, die Nischen haben, wo wir die Leute auch gut unterbringen können, weil es eben dann doch erforderlich ist, dass man die auch, dass man die Ehrenamtlichen dann eben stärker begleitet, dass man vielleicht auch aufgrund von sprachlichen Hürden dann eben doch mehr dabei ist. Da versuchen wir immer irgendwie so einen Mittelweg zu finden, denen eine Möglichkeit zu geben, erstmal anzukommen. Und vielleicht erstmal ein Angebot sozusagen ja dabei zu sein, zu unterstützen. Aber wir können eben auch wenig Freiwillige annehmen, die wirklich sozusagen auch immer jemand an der Seite brauchen. Das funktioniert dann eben schwierig.
Danke euch. Ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Also was wir gehört haben, ist ganz oft das Thema Geld, also finanzielle Mittel, aber auch die Akquise von Mitgliedern beziehungsweise Mitglieder zu halten, die eben sich auch längerfristig engagieren. Damit einhergehen die Begleitung oder Anleitung, die das erschweren kann, manchmal auch sprachliche Barrieren oder eben vielleicht Frustmomente, weil Anträge abgelehnt werden. Also es ist ganz, ganz vielschichtig, was an Hürden passiert. Auch, dass Räumlichkeiten vielleicht nicht zur Verfügung stehen, das hatten wir auch gehört. Also ganz individuell. Meine Frage daher an euch, was würdet ihr euch von Menschen wünschen, also Ehrenamtlichen wie eben auch Menschen in der Politik, um etwas zu verbessern? Ja, Hammerfrage, fast zum Abschluss, ich weiß.
Können wir? Ja, also was ich mir wünschen würde, wäre erstmal eine Aufgeschlossenheit und ja, das in der Politik, also wir haben da eigentlich so einen richtigen Zugang, also als Jazz noch nie bekommen. Also wir machen das immer über die LAG Soziokultur, die quasi unsere Interessen da mit vertritt, aber also beim Bund sieht es, glaube ich, besser aus. Ich bin auch in der Bundeskonferenz Jazz, also wo das Frau Grütters noch gemacht hat, die war da sehr aufgeschlossen und ohne die würde es quasi diesen Applauspreis auch nicht geben. Ne? Also es kommt schon immer auf Persönlichkeiten an und auf den ihre, wie soll ich sagen, Prämissen. Wie es da jetzt weitergeht, also speziell in Thüringen ist ja jetzt die Ehrenamtsstiftung ziemlich gestärkt worden. Also sind wohl 15 Millionen stehen da zur Verfügung. Man kann auch noch bis heute Anträge stellen, so viel ich weiß. Ob das nun für die Kultur jetzt gerade so günstig ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil das geht mehr so in die Breite. So Feuerwehrvereine und so ländlicher Raum soll da gestärkt werden. Ja, was würde ich mir auch noch sonst wünschen? Also eine Offenheit einfach gegenüber, ich kann ja immer nur von unserer Musik reden und Jazz ist gar nicht so schlimm, also kann man sich schon anhören. Ich mache das schon ein Leben lang, also mir hat es nicht geschadet.
Ja, was wünsche ich mir von den Personen? Also wir freuen uns, wenn viele Menschen sich engagieren wollen und das vielleicht wieder mehr werden, die auch ein bisschen längerfristig sich engagieren. Das ist das eine. Wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht die Aufgaben des Staates übernehmen. Das sehr schnell kann das nämlich passieren, dass es dann heißt, das machen die Ehrenamtlichen. Da achten wir als Bürgerstiftung eben auch immer drauf, dass wir keine Projekte oder so anbieten, wo das so den Einschein haben könnte. Von der Politik wünschen wir uns, dass, und da hat Thüringen jetzt einen großen Schritt gemacht, dass das Ehrenamt anerkannt und gestärkt wird. Das ist durch das Ehrenamtsgesetz und die vielen Gelder, die jetzt da festgeschrieben sind, wirklich passiert in einem erstaunlich hohen Maße. Das finden wir sehr gut. Und dass die auch die anderen eben sehen, dass man zu dem Ehrenamt auch Hauptamt braucht. Das ist auch immer einer unserer Sprüche. Ehrenamt braucht Hauptamt. Wenn man sehr viele Ehrenamtliche hat, dann braucht man am Ende eine Person, die das koordiniert, wie Sie auch sagen, hier im Handballverein. Und das müssen irgendwo auch Personen sein, die dafür bezahlt werden. Und das ist eben immer, der Staat sieht es nicht so, weil da ja nichts erwirtschaftet wird sozusagen. Das ist das große Problem. Aber wir sind eben der Meinung, dass wir große Sachen mit vielen Ehrenamtlichen, da braucht man Hauptamtliche, die das koordinieren. Also das ist so unser Wunsch an die Politik, dass das gesehen wird, dass man sowas auch braucht.
Ja, wir so in den Beratungsstellen, wir produzieren natürlich nichts. Wir schaffen kein Geld dran. Wir kosten, ja. Unterm Strich kostet alles, was im sozialen Gewerbe unterwegs ist, kostet. Aber spart auf der anderen Seite natürlich auch Geld ein. Also wir haben in Jena ungefähr 120 Selbsthilfegruppen, in Thüringen etwa 1400, 1500. Also da hängen wirklich tausende Menschen dran, die sich dort für andere engagieren. Und für die wünschen wir uns immer und ewig schon diese Wertschätzung. Wertschätzung seitens derer, die die Entscheidungsebene darstellen. Es geht da nicht nur ums Geld, es geht einfach auch mal darum, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, auf Augenhöhe zu sagen, wunderbar, was Sie da machen, wir brauchen Sie. Weil das ist das soziale Bindegewebe, sage ich immer. Ohne Ehrenamt machen wir uns nichts vor, wäre in diesem Land schon lange nichts mehr los. Da würde alles zusammenbrechen. Das hält also, das Ehrenamt hält vieles noch wirklich gut am Laufen. Und das muss man hegen und pflegen. Jeden, der da drin ist. Ja. Und das wünschen wir uns. Und das haben sich eigentlich die Selbsthilfeaktiven selbst geschaffen. Also auch Selbsthilfe betrieben, sage ich mal. Als ich 2001 bei der ICOS angefangen habe, hat mir eine sehr aktive Frau aus einer Gruppe berichtet. Die hatte sich bei einem Arzt angemeldet, hat dort über ihr Gruppenthema berichtet. Und der so erstmal, ja, also wunderbar, also dass sie das machen, na super. Ja, ich habe dir auch paar Flyer habe ich hier mitgebracht. Könnten Sie die an Patienten, an Bedürftige weitergeben? Oder ja, geben Sie mir. Und im Rausgehen hat sie leider gesehen, wie er diesen Stapel unterm Tisch in den Papierkorb warf. Das war für sie natürlich wenig inspirierend und sie war da niedergeschmettert und erzählte mir das. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist über 20 Jahre her. Also steht der Tropfen, höhlt den Stein. Die Selbsthilfe hat das wirklich für sich geschaffen, diese Anerkennung. Dass Arztpraxen inzwischen anfragen, ja, können wir Flyer von Ihnen bekommen? Können wir die Selbsthilfezeitung Chance bei uns auslegen? Eine Reha-Klinik fragt halt, wir haben jetzt hier einen Patienten aus Jena, den möchten wir einfach gern in eine Gruppe auch entlassen. Gibt's in Jena eine Gruppe für Menschen mit Alkoholerkrankung oder mit einer Essstörung oder mit Depression oder? Also das hat sich wirklich durchgesetzt. Das ist keine Randgruppe mehr. Das ist mittendrin in der Gesellschaft. Und das haben aber wirklich die Aktiven geschafft, muss man so sagen. Aber natürlich so wie Sie für die Bürgerstiftung gesagt haben, ja, also Hauptamt braucht es, um da in Leitplanken irgendwo auch was zu erkämpfen für die, die da tätig sind. Ja, und deshalb machen wir auch seit 99 schon Radio für die Selbsthilfe. Stellen da aber nicht nur Selbsthilfegruppen vor, sondern auch Beratungs- und Hilfsangebote der Stadt. Und da war auch die Bürgerstiftung schon dabei. Und zum Sport haben wir da noch nichts gebracht, muss ich sagen. Aber also Beratungsstellen auf jeden Fall eben da auch, ja. Also sowas Gutes unters Volk bringen. Immer wieder auch darauf hinweisen, Werbung machen und sagen, was geht, was gut geht.
Ich würde mir auch wünschen, dass das Ehrenamt und das, was diese tollen Menschen alles jeden Tag schaffen und helfen und da sind, dass das noch sichtbarer ist. Da schließe ich mich meinen Vorrednern auch nochmal an, dass ich kenne einige Ehrenamtliche, die wollen auch oft auch gar nicht so sehr, dass das so in die Öffentlichkeit kommt. Die machen das eben, weil sie darauf Lust haben und brauchen vielleicht gar nicht in Anführungsstrichen den Applaus. Aber ich finde es trotzdem sehr wichtig, das auch nach außen zu bringen. Wir haben zum Beispiel für uns vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren angefangen, so eine kleine Ausstellung zu machen, die auch in Lobeda an verschiedenen Stellen schon gehangen wurde. Die heißt Gesichter und Geschichten Lobedas. Da geht es eben auch um Menschen aus dem Stadtteil, die verschiedene ehrenamtliches Engagement gezeigt haben. Und dann sieht man eben ein Porträtbild von der Person und einen Text, was macht die Person. Und ich finde, das macht dieses Thema nochmal, zum Beispiel auch im eigenen Stadtteil, nochmal nahbarer. Man weiß vielleicht sogar dann mehr von der eigenen Nachbarin oder dem eigenen Nachbarn. Und das ist für mich sowas, was man vielleicht so im ganz Kleinen auch machen kann, dass das einfach nochmal sichtbarer wird.
Was wünsche ich mir von der Politik und von den Menschen? Von den Menschen mehr Engagement, von Jungen den Zugang zu sagen, ich engagiere mich, ich mache was. Im Gegensatz dazu von der Politik, dass dieses Engagement von jungen Leuten anerkannt wird. Wenn man den Ehrenamtspreis sieht, wunderbare Veranstaltung, sehr schön. Was mir letztes Jahr aufgefallen ist, waren eigentlich ganz wenig junge Menschen da. Und das wäre mein Vorschlag in dem Fall, einfach zu sagen, 15 bis 25. Das ist so eine Phase, wo man auch den Zugang findet als Trainer, als Schiedsrichter in unserem Fall. Das auch von Politikseite zu würdigen und zu sagen, ihr engagiert euch, weil wir mal ehrlich sind, die haben Schule, die haben teilweise spielen sie selber und trainieren noch eine Mannschaft. Das ist so viel Zeit, die da drauf geht. Und das sind, gerade wenn man als Trainer arbeitet, nicht ein kurzes Projekt, wo man sagt, ich bin jetzt mal 3 Wochen hier dann beschäftigt und engagiere mich. Das ist jede Woche 3, 4, manchmal 5 Mal in der Woche Nachmittag in der Halle stehen, am Wochenende zum Spiel fahren. Das ist also ein volles Geschäft. Das ist nicht einfach aus der Kalten gerissen. Und da wünsche ich mir einfach, dass diese Anerkennung, diese Wertschätzung von Seiten Politik, von Seiten Gesellschaft noch deutlicher wird, eben einerseits über solche Preise und das sage ich ganz ehrlich, wenn Politik sich nur darauf ausruht und sagt, oh schön, dass Ehrenamt funktioniert, weil es kostet ja nichts in dem Augenblick, dann ist das für mich schade, das ist wirklich nicht schön, aber ich erwarte eigentlich von Politik, dass sie dieses Umfeld für das Ehrenamt schafft, dass wir Sportler uns nicht um die Sportanlagen kümmern müssen, dass wir da rein können und so weiter mit allen Besonderheiten, die, sagen wir, die Sportart mit sich bringt. Das habe ich jetzt bei den anderen auch gehört, Räumlichkeiten für Selbsthilfegruppen und so weiter. Wenn wir schon, oder ich rede mal, wir alle als Ehrenamtler unterwegs sind, viel, viel Freizeit investieren, was man vorhin schon hat mit Herzblut und Engagement, dann wünsche ich mir, dass die Politik nach außen hin einfach uns die Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Denn wenn die Politik das alles selber organisieren müsste, dann wäre sie nämlich auch überfordert. Das würde mir auch nicht funktionieren.
Also ich kann dazu auf jeden Fall auch 2 konkrete Wünsche formulieren. Das ist zum einen Verständnis. Gerade als junger Mensch will man, glaube ich, gesehen und gehört werden. Und vor allem auch verstanden werden. Und wie eben ja auch schon öfter jetzt erwähnt wurde, eben die Wertschätzung. Weil ich glaube, das sollte man auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal betonen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man eben sowas tut. Vor allem auch für andere oder auch in unserem Fall für Gleichaltrige. Da eben auch ein Risiko zu tragen, sowohl finanzieller, vielleicht sogar aber auch rechtlicher Natur.
Vielen herzlichen Dank für eure flammenden Worte jetzt auch nochmal zum Abschluss. Ich hätte noch so viel mehr Fragen an euch und würde die Runde gerne noch weiterführen. Ich bedanke mich aber erstmal bei Manuel Görz von J-Town Sessions, bei Jörg Misalle und Rita Haider vom HBV, bei Mandy Fatke vom AWO Mehrgenerationenhaus, Gabriele Wiesner von ICOS Jena, dann bei Barbara Albrezen-Keck von der Bürgerstiftung Jena und bei Thomas Eckert von der Jazzmeile Thüringen bzw. Jazz im Paradies. Danke, dass ihr Engagement heute hörbar gemacht habt. Ich hoffe, dadurch konnten wir euch auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit, zumindest auditiver Natur, verleihen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das in irgendeinem Rahmen auch in Zukunft fortführen könnten, damit wir zumindest für Jena einen Beitrag leisten, vielleicht mehr Menschen zu akquirieren, junge Menschen zu begeistern, mehr Wertschätzung auch, ja, zu teilen.
So, jetzt greife ich auch noch mal kurz zum Mikrofon. Also noch mal ein herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr heute hier mit dabei seid. Ja, und ein herzliches Dank natürlich auch an unsere Chrissy, die so kurzfristig noch eingesprungen ist. Und an dieser Stelle auch beste Genesungsgrüße an David und an Tim. Ja, geht's noch ein bisschen weiter mit dem Dank. Und zwar danken wir noch dem Kuba, den Techniker, den Lichttechniker, den Leuten hier an der Bar. Herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an unsere Unterstützer. Da ist zum Beispiel das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben, welches uns schon seit Jahren mit dem Programm Come Together unterstützt. Und natürlich der Volksbank Saale-Zahl und natürlich dem Förderverein Radio OKJTV, der das Ganze hier auch mit organisiert hat. So, und jetzt lade ich euch alle recht herzlich ein. Die Bands bauen jetzt hier so langsam auf und dann gibt es hier eine ganze Menge gute Musik.